Vielen Dank. Wir sind ja schon gut eingeführt durch Musik und durch Bernd Rogasch ins Thema Angst, humorvoll und auch nachdenklich. Früher hat man ja manchen Pastoren und vor allen Dingen Evangelisten so nachgesagt, dass die den Leuten Angst machen würden, um sie dann irgendwie zum Glauben zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber eins ist klar, heute muss kein Pastor und kein Evangelist und ich erst recht nicht heute Abend versuchen, Angst zu verbreiten oder Angst zu machen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir in einer Welt voller Angst leben. Meinungsumfragen stellen das immer wieder neu heraus. Seit einigen Jahren beobachte ich das immer wieder. Das verschiebt sich so ein bisschen. Vor 3 Jahren waren noch die Steuerzahlerkosten durch die EU-Schuldenkrise, die meistgefürchtete Angst der Deutschen und dann sogar Naturkatastrophen und Terrorismus. Je nachdem, wie auch gefragt wird, im letzten Jahr hat man gefragt, die Frage gestellt, ob es eine gefährlichere Welt durch die Trump-Politik gibt. Und dann wurde das sogar die größte Angst an erster Stelle mit 69%, die größten Ängste der Deutschen, eine Untersuchung der R&V-Versicherung, die gefährlichere Welt durch Trump-Politik. Dann die zweite Angst mit 63% Überforderung von Deutschen und Behörden durch Flüchtlinge. Die dritte Angst auch mit 63% Spannungen durch Zuzug von Ausländern. Dann an vierter Stelle Überforderung der Politiker. An fünfter Stelle auch noch mit 59% Angst vor Terrorismus und immer wieder werden wir mit so schrecklichen Nachrichten konfrontiert. Dann bis hin zu ganz persönlichen Ängsten, auch an zehnter Stelle mit 52% Angst, ein Pflegefall im Alter zu werden. Vor einiger Zeit war im Spiegel, in dem Magazin Spiegel, auch der Titel, das Thema Angst, die Macht der Angst. Und darin wurde der Bochumer Psychologe Jürgen Markgraf zitiert, der unsere Zeit als ein Zeitalter der Angst bezeichnet. Zeitalter der Angst. Nach einer Berechnung des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie leiden mehr als 8 Millionen erwachsene Deutsche an behandlungsbedürftigen Ängsten, Depressionen und ähnlichen Störungen. Aber abgesehen von diesen speziellen und krankhaften Ängsten kennen wir doch wohl alle mehr oder weniger die Angst als ein Lebensgefühl. Und Angst, das ist kein neues Lebensgefühl. Angst gehört von alters her zum Menschsein dazu. Angst zu haben ist nicht nur eine normale Fähigkeit, sondern eine gesunde Eigenschaft, wie vorhin schon auch gesagt wurde. Sie schützt uns ja auch davor und bewahrt uns davor. Also wenn wir keine Angst hätten, über eine 4- oder 6-spurige Straße zu laufen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst und hat damit eigentlich die Grundbefindlichkeit unseres menschlichen Daseins beschrieben. Denn dazu gehört die Angst. Es ist nun mal so, wer lebt, der hat auch Angst. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer schreibt in seinem Buch Lebensgefühl Angst, die Generation Angst, so bezeichnet er die jetzt zurzeit lebende Generation, die Generation Angst werde von der Angst heimgesucht, weil noch nie so viele Menschen so viel zu verlieren hatten wie heute. Ich zitiere, die größte Angst der Deutschen sei die Angst, Wohlstand und Sicherheit zu verlieren. Und dann sagt er weiter, und in einer Welt ohne Gott, viele meinen ja, Gott gibt es nicht oder Gott kommt ja auch bei vielen nicht mehr vor, und in einer Welt ohne Gott und ohne Hoffnung auf ein erfüllteres Leben im Jenseits wiegt jeder Verlust doppelt. Das ist auch ein interessanter Aspekt. In einer Welt ohne Gott und ohne Hoffnung auf ein erfüllteres Leben im Jenseits wiegt jeder Verlust doppelt schwer. Und auf der letzten Seite gibt Schmidbauer in seinem Buch Lebensgefühl Angst der Hoffnung Ausdruck, dass der Generation Angst vielleicht doch eine Generation Zuversicht folgt. Aber wie werden wir in einer Welt voller Angst und Terror zu Menschen, die Zuversicht gewinnen, die mit Ängsten leben, aber trotzdem geborgen sind? Neben den globalen Ängsten angesichts von Terror und Klimakatastrophen kennen wir doch alle auch die ganz persönlichen Angstgefühle. Die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Die Angst, krank zu werden. Oder wenn man schon krank ist, die Angst vor einem weiteren Schub, vor dem Fortschritt der Krankheit. Oder die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Die Angst, seinen Besitz zu verlieren. Die Angst zu versagen. Mit einem Wort, Lebensangst. Wer von uns kennt sie nicht? Der Christ und Psychiater Michael Kihori schreibt in seinem Buch vom Umgang mit der Angst: Das Charakteristische bei der Angst ist, dass wir auf das starren, was uns Angst macht, und wie fixiert an dem Problem kleben bleiben, das uns zu überwältigen droht. Und dann sagt er weiter: Es gibt keine menschliche Situation, die nicht im Wort Gottes, also in der Bibel, vorgebildet wäre und zugleich eine Lösung aufzeichnet. Das hat mich beeindruckt, dass er als Arzt und Experte auf die Bibel so deutlich hinweist. Und ich spreche heute Abend nun auch nicht als Psychologe zu diesem Thema, sondern als Pastor, als Christ. Und so möchte ich auch von der Bibel her versuchen, zu diesem Thema eine Antwort zu geben. Die Bibel ist kein weltfremdes Buch. Ich möchte allen immer wieder Mut machen, auch die, die vielleicht mit der Bibel noch gar nicht so vertraut sind, vielleicht gar keine Bibel haben, sich eine Bibel zu besorgen. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Die Bibel ist kein weltfremdes Buch. Nichts Menschliches ist der Bibel fremd. Und deshalb ist in der Bibel auch von der Angst die Rede. Die Bibel ist realistisch und verharmlost die Angst nicht. Aber sie zeigt uns auch, dass wir mit der Angst nicht alleine fertig werden müssen. Die Bibel macht eine Menge Aussagen zum Thema Angst. Wenn ich die ganzen Bibelstellen zitieren würde, dann müssen wir schon mal das Frühstück machen, ne? Weil das doch dann ein bisschen lang werden würde. Aus der Fülle der Bibeltexte, die sich zu diesem Thema anbieten würden, möchte ich heute über einen Psalm sprechen, der wohl zu den bekanntesten Bibeltexten gehört. Ich glaube, die Menschen sind nicht zu zählen, denen dieser Psalm irgendwann in ihrem Leben zur Quelle des Trostes und der Kraft geworden sind. Manche haben diesen Psalm oder einen Vers aus diesem Psalm als Taufspruch oder Konfirmationsspruch oder Trauspruch sogar mitbekommen. Und ungezählte Male ist dieser Psalm schon an Krankenbetten und auch an Sterbebetten gelesen worden. Also ein Psalm, ja ein Wort Gottes, was überhaupt typisch für das Wort Gottes ist, mit dem man leben und mit dem man sterben kann. Ich werde nie vergessen, wie ich als junger Pastor eine ältere Dame im Pflegeheim besuchte, und die Angehörigen wollten mich so ein bisschen darauf vorbereiten und sagten, also das ist schwierig mit unserer Mutter, die hat die Sprache verloren. Die kann nicht mehr sprechen. Du kannst dich also schlecht und eigentlich gar nicht mit ihr unterhalten. Ich war damals noch junger Pastor, war ich ein bisschen aufgeregt. Inzwischen habe ich das öfter erlebt, Menschen zu besuchen und zu begleiten, die nicht mehr sprechen können. Ich habe da immer ein bisschen erzählt und manchmal so versucht, da was zu fragen. Und ich merkte, ein Wort konnte sie scheinbar noch. Sie sagte immer, jo, egal was ich sagte oder so. Sie sagte immer, jo, egal was irgendwie, jo. Dann dachte ich, Mensch, die haben recht, da ist nichts mehr da. Und da war nur noch ja, also mehr habe ich aus ihr, aus der ganzen Zeit, vielleicht so eine halbe Stunde, nichts rausgekriegt. Und dann habe ich das getan, was ich meistens tue am Ende eines Kranken- oder Altenbesuches. Dann sagte ich dieser Frau, ich möchte Ihnen noch einen Psalm lesen. Und zwar den Psalm 23. Mit einmal strahlten ihre Augen. Und als ich anfing zu lesen, sprach diese Frau, die scheinbar ihre Sprache verloren hatte, diesen Psalm mit. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Sie sprach diesen Psalm mit bis zum Schluss. War für mich eine ganz besondere Erfahrung. Ihr war der Psalm sicherlich vertraut. Sie war von Jugend auf in der Gemeinde. Aber wenn man diesen Psalm nicht so kennt, wenn man das zum ersten Mal hört, ist das ja eigentlich ein bisschen komisch. Wenn es da heißt, der Herr ist mein Hirte, dann heißt das ja logischerweise, dass ich sein Schaf bin. Das ist ja nun nicht gerade so ein Kompliment, wenn ich zu einem sage, na, du Schaf, oder selbst wenn ich ihn noch sieze, na, sie Schaf, wird es auch nicht besser. Man kann ja manchmal bei verliebten jungen Leuten beobachten, dass die sich so mit Tiernamen, so Kosenamen anreden. Da heißt es manchmal so Häschen und Mausi und was es da alles so gibt. Und dann kann man auch manchmal beobachten, wenn die Beziehungen länger dauern, die Beziehungen älter werden, dann werden die Tiere auch manchmal größer. Nicht? Da gibt es schon mal so Gans und Ziege, Kuh und Kamel und was es da alles so gibt. Also, Schaf ist nicht gerade ein Kompliment. Aber die Bibel sagt das. Ein Karikaturist hat mal so einen richtig dummen Schafskopf gemalt und dann darunter geschrieben, dies ist ein Christ. Denn die Christen behaupten ja von sich selbst, dass sie Schafe seien. Der Zeichner dieses Bildes hat sich geirrt. Nicht wir Christen behaupten das, dass wir Schafe sind, sondern Gottes Wort erklärt das. Und Gottes Wort sagt manchmal Dinge, die unbequem sind. Gottes Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit ist manchmal unbequem, aber heilsam. Aber Gottes Wort sagt nicht, dass nur die Christen Schafe sind. Es behauptet vielmehr, alle Menschen sind Schafe, mit einem Unterschied. Christen sind Schafe, die einen guten Hirten haben. Und die anderen bezeichnet die Bibel als verlorene Schafe. Das klingt ja wirklich unerhört. Aber bevor wir uns darüber vielleicht aufregen, sollten wir überlegen, warum nennt uns die Bibel ausgerechnet Schafe. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, da gab es viele Taubenzuchtvereine, so in den Bergmannsiedlungen, die hatten hinten alle so ihren Taubenschlag hinterm Haus. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man eine Taube hunderte von Kilometern von ihrem zurück in ihren Taubenschlag, das ist ein Wunder der Schöpfung, dass der Schöpfer diesen Tauben so ein Radarsystem eingebaut hat. Wenn man ein Schaf nur ein paar hundert Meter von der Herde entfernt, findet es nicht mehr zurück. Und ich glaube, da liegt der Vergleichspunkt. Wir mögen uns in unserem alltäglichen Leben vielleicht noch so einigermaßen zurechtfinden, aber wenn es darum geht, nach Hause zu kommen, zurückzukommen zu Gott, dann finden wir von uns aus keinen Weg. Und wohl den Menschen, die sagen können, der Herr ist mein Hirte. Dieser Satz steht im Alten Testament, im Psalm 23, wie gesagt. Aber dieser Satz findet seine Fortsetzung im Neuen Testament. Da greift Jesus dieses Bild vom guten Hirten auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich denke, von daher dürfen wir die Aussagen dieses Psalms auf Jesus beziehen. Wenn es von dem Hirten heißt, er weidet, er führt, er ist bei uns, er erquickt. Wir dürfen ja, wir müssen von Jesus reden, wenn wir die starken Aussagen dieses Psalms verstehen wollen. Unter seiner Führung wird mir nichts mangeln. Unser Jammern kommt ja meist vom Vergleichen. Ein Politiker hat mal gesagt, die Deutschen jammern auf einem hohen Niveau. Eigentlich geht es uns doch mehr oder weniger so ganz gut. Aber alle Not kommt vom Vergleichen, hat Søren Kierkegaard, der dänische Christ und Philosoph, einmal gesagt. Alle Not kommt vom Vergleichen. Das ist auch immer so ein ganz simples Beispiel. Ich fahre seit Jahren, Jahrzehnten schon Mazda, ist eigentlich ein schönes Auto. Aber ich sah neulich dann meinen Schwager mit BMW. Dachte ich, merkt ihr, so alle Not kommt vom Vergleichen. Aber wenn ich dem guten Hirten vertraue, dann kann ich wirklich sagen und erfahren, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil er für mich sorgt und weil das ausreicht. Er führet mich auf rechter Straße. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wer ihr Leben, wer dein Leben bestimmt, wer sie führt, wer dich führt? Die Bibel sagt, entweder werden wir von dem guten Hirten geführt oder von dem bösen. Martin Luther hat den Menschen mit einem Lasttier verglichen und behauptet, einer reitet ihn immer, entweder Gott oder der Teufel. Wer reitet dich, wer führt dich? Kannst du auch bekennen, der gute Hirte führt mich auf rechter Straße. Wer das weiß, der ist trotz Ängsten geborgen. Und damit bleiben wir beim Thema. Wer das weiß, der Herr ist mein Hirte, der ist trotz Ängsten geborgen. Denn der kann dann mit dem Psalm sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. So nüchtern ist unsere Bibel. So unüberbietbar nüchtern. Eben noch hat der Beter des 23. Psalms von der rechten Straße, von dem guten Weg, auf dem Gott uns leitet, gesprochen. Und nun ist er ehrlich genug, um sofort hinzuzufügen, dass dieser Weg mit Gott auch durch dunkle Täler, auch durch die Angst geht. Die Welt, in der wir leben, ist kein Schlaraffenland. Und auch das Christsein vollzieht sich noch immer außerhalb des Paradieses. Finstere Täler. Wer von uns kennt sie nicht aus eigener leidvoller Erfahrung oder aus leidvoller Erfahrung in der weiteren Familie oder im Freundeskreis? Es ist so vieles, was zum finsteren Tal in unserem Leben werden kann, was uns Angst machen kann. Aber nun gerade in dieser Lage spricht der Beter von einer Erfahrung. Ja, er macht eine Erfahrung mitten in den Dunkelheiten und in den Rätseln und Ängsten meines Lebens, hält und umfängt mich die Hand des guten Hirten. Er ist bei mir. Steht da übrigens gar nicht. Es ist auffallend, dass genau an dieser Stelle in diesem Gebet des Psalms 23 die Rede von der dritten in die zweite Person wechselt. Erst hieß es immer, er führt, er weidet, er erquickt. Und jetzt heißt es auf einmal, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jetzt, wo es dunkel wird, da geht es auf einmal per Du. Da rückt Gott, mein Hirte, mir so nah, dass ich sagen kann, du bist bei mir. Wer vielleicht von Jugend auf mit diesem Psalm und mit dem Glauben an Jesus vertraut ist, für den ist das so selbstverständlich. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass wir Du zu Gott sagen dürfen, dass er uns so nah ist. Mir ist das vor einigen Jahren einmal deutlich geworden, auch bei so einer Vortragswoche, das war so im Herbst und dann gab es ähnlich wie hier im Anschluss noch Getränke, einen kleinen Imbiss, da war so schon eine kalte Jahreszeit und gab heißen Tee und da blieb so auch ein Tippelbruder, so ein Mann ohne festen Wohnsitz zurück. Ich dachte, naja, der freut sich über die Kekse und den heißen Tee, hat er auch genossen, aber er war auch angesprochen. Er wollte Gott kennenlernen. Er suchte auch das Gespräch mit mir nach dem Vortrag und ich habe dann auch versucht, ihm das näher zu bringen und habe ihn dann ermuntert zu beten. Und ich werde nie vergessen, wie er Gott anredete. Er sagte, lieber Gott, ich bitte Sie. Lieber Gott, ich bitte Sie. war mir irgendwie sehr fremd, aber ich dachte eigentlich logisch, wenn wir so uns nicht näher kennen, sagen wir in der deutschen Sprache zunächst erst einmal Sie. Ich habe ihm dann nachher deutlich gemacht, dass wir eben wie Kinder zu ihrem Vater Du zu Gott sagen dürfen und auch zu Jesus, der unser Bruder und unser Freund geworden ist. Also diese Begegnung mit diesem Tippelbruder, die ist mir, glaube ich, noch mehr zum Segen geworden als ihm, dass mir das aufgegangen ist. Welch ein Geschenk, dass wir Du sagen dürfen. Und gerade hier an dieser Stelle, dass Gott uns so nahe ist, gerade im Dunklen, im finsteren Tal. Und dann hat man ja, wenn man in solcher Situation steckt und steht, oft den Eindruck, Gott ist gar nicht da. Man spürt nichts, man fühlt nichts. Ich weiß auch von so einer Phase meines Lebens, wo ich Gott und seinen Weg nicht verstanden habe. Aber da habe ich das Lied, das ich schon oft gesungen und oft zitiert habe, ganz neu selbst durchbuchstabiert. Das Lied So nimm denn meine Hände, wo es in einer Strophe heißt, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Das ist ja gerade in so schweren Situationen, wenn die Angst und das Leid uns ja so überfällt. Da fühlen wir, da spüren wir nichts von Gott. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wohlgemerkt, durch die Nacht. Wir wollen an dieser Stelle genau auf den Wortlaut des Psalms achten. Es heißt hier nicht, und wenn ich wandere im finstern Tal, geschieht mir kein Unglück, weil ich ja einen guten Hirten habe. Nein, so gerade nicht. Die Gegenwart, die Begleitung des Hirten vertreibt oder verhindert nicht das Unglück, aber sie bewirkt, dass ich mich selbst im Unglück nicht zu fürchten brauche. Denn die Hände des guten Hirten halten mich fest. Jesus, der gute Hirte, sagt von seinen Schafen, dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn der Hirte in dunkler Nacht nachts seinen Stab auf den Boden schlug, dann konnte das Schaf den Hirten ja auch nicht sehen, aber hören durch dieses Signal. Und so gibt Gott in seiner Güte auch gerade in solchen Situationen uns manchmal hörbare und sichtbare Zeichen seiner Nähe. Da kommt auf einmal ein Brief oder eine E-Mail, eine SMS oder eine WhatsApp oder ein Wort der Bibel, das uns erreicht und uns trifft. Oder ein Besuch, ein Mensch, der uns begegnet und wir haben den Eindruck, und vielleicht habt ihr es schon mal so gesagt oder auch selbst erlebt, dich schickt der Himmel. Sein Stecken und Stab trösten mich. So dürfen wir auch heute, gerade in solchen Situationen, die Gegenwart des guten Hirten erfahren. Jesus hat seinen Freunden versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur am Sonntag, nicht nur an den schönen sonnigen Tagen des Lebens, sondern auch gerade im dunklen Tal. Wer sein Leben Jesus, dem guten Hirten, anvertraut, der ist geborgen im Leben und im Sterben. Und er kann diesem Psalm dann auch in froher Gewissheit bis zum letzten Satz sprechen, wenn es heißt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Diese Gewissheit nimmt uns auch die Todesangst. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Paul Gerhardt, dieser große, begnadete Liederdichter, hat diese Gewissheit in einer Liedstrophe formuliert. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, dann reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Für dieses Leben gilt, der Hirte ist bei mir. Und nach dem Tode werde ich beim Hirten sein, der ja mein Hirte ist, dem mein Leben gehört. Der große Theologe Helmut Thielecke, den ich als Student in Hamburg auch noch bei einigen Vorlesungen erleben durfte, der hat kurz vor seinem Tod seine Lebensgeschichte geschrieben, eine Autobiografie mit dem bezeichnenden Titel »Zu Gast auf einem schönen Stern«. Er hat ja, wie viele in seiner Generation im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, beide Weltkriege erlebt und auch manche Schwierigkeiten, manches Leidvolle. Und doch hat er bei der Rückschau seines Lebens diese Überschrift, diesen Titel gewählt, »Zu Gast auf einem schönen Stern«. Aber wohlgemerkt auch »Zu Gast«. Wir sind hier nicht immer. Wir leben hier nicht ewig. Und so kam er auch ganz zum Schluss in seinem Buch auf seinen Tod zu sprechen und schreibt auf der letzten Seite den allerletzten Satz. Nur eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns hier schon vertraut war. Die Stimme des guten Hirten. Nur eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns hier schon vertraut war. Die Stimme des guten Hirten. Ist dir die Stimme des guten Hirten vertraut? Man kann sie hören. Man sagt ja sonst schon mal, auch wenn Leute Stimmen hören oder Visionen haben, die sollen zum Arzt gehen. Das gibt es auch als krankhaftes Phänomen. Aber das ist wirklich eine Tatsache, dass Jesus zu hören, zu erleben ist. Manche unter uns können das bezeugen. Und vielleicht erlebt das manch einer heute Abend, dass man auf einmal merkt, ich bin gemeint, ich bin angesprochen, ich bin berührt. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Es war auf einem Klassentreffen. Also nicht auf meinem, das habe ich neulich auch erlebt, nach 50 Jahren, da ist das ja so eine Sache, wenn man sich dann wieder sieht. Und einige habe ich wirklich nach 50 Jahren erst wieder gesehen, einige auch wiedererkannt. Bei manchen habe ich gedacht, Mensch, sieht der alt aus. Ich weiß nicht, was sie bei mir gedacht haben, vermutlich auch. Und weil es ja eben nicht so einfach ist, sich dann so wieder zu erkennen nach 50 Jahren, haben die auf diesem Klassentreffen, von dem ich las, das so vorbereitet, dass jeder sich irgendwie mit einem kurzen Stück, mit irgendeiner Kleinigkeit vorstellte. Vielleicht etwas, was auch mit seinem Beruf zu tun hatte. Und da war ein Schauspieler, der trug den 23. Psalm vor. Und der hat das eben so gemacht, wie das ein Schauspieler nur kann, wirklich mit der entsprechenden Haltung und mit entsprechender Gestik und hat das so beeindruckend vorgetragen, dass alle so begeistert waren und anfingen zu applaudieren. Danach kam ein anderer ehemaliger Mitschüler, die waren ja alle so Ende 70 oder so, oder Mitte 70, Ende 70, aber wir werden ja auch unterschiedlich alt oder sind auch unterschiedlich fit im Alter. Und dieser ehemalige Mitschüler war schon ziemlich gebrechlich, war ein alter Pastor. Seine Stimme war auch nicht mehr die beste. Der war nicht nur erkältet oder heiser wie ich noch zur Zeit, sondern der hatte eben schon gar keine richtige Stimme mehr. Aber er trug auch diesen 23. Psalm vor. Denselben Wortlaut, die Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Aber irgendwie war sein Vortrag, obwohl es dieselben Worte waren, ganz anders. Und das hat diese Klassengemeinschaft gemerkt. Und nach seinem Vortrag wagte niemand zu applaudieren. So beeindruckt waren sie. Und dann ging der Vorredner, der Schauspieler, nach vorne und gab ihm die Hand und sagte, weißt du was, wir haben den Unterschied gemerkt. Ich kenne den Psalm. Aber du kennst den Hirten. Und meine Lieben, das ist ein Unterschied. Es ist schön, wenn wir den Psalm kennen und auswendig können. Aber entscheidend ist, dass wir den Hirten kennen. Und dazu möchte ich einladen. Deshalb haben wir diese Themenabende angesetzt, um nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch diese Möglichkeit zu geben, den Hirten kennenzulernen. Wir werden nachher wieder ein Lied miteinander singen und dann werde ich fragen, ob ich für Menschen beten darf, die heute diesen Hirten kennenlernen möchten. Die nicht nur den Psalm vielleicht auswendig lernen wollen oder kennen, sondern den Hirten kennenlernen, die auch das einmal ganz persönlich sagen wollen, der Herr ist mein Hirte. Und das ist eben nicht nur so ein Spruch, sondern so ein entscheidender Satz über unser Leben. Und es ist so wichtig, dass jeder von uns diesen Satz so auch als persönliches Bekenntnis sprechen kann. Entscheidend im Leben und im Sterben ist nicht, was ich bin. Steht zwar manchmal auf manchem Grabstein auch noch so ein Titel, aber das ist nicht entscheidend. Sondern wem ich gehöre. Wem gehört dein Leben? Das ist die Frage. Im Heidelberger Katechismus heißt die erste Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Darum geht es. Dazu möchte ich einladen, wer das noch nicht so weiß, wer das noch nicht so sagen kann, dass er heute Jesus kennenlernt und das zu seinem persönlichen Bekenntnis macht. Aber viele kennen vielleicht den Hirten schon, haben schon mal einen Anfang mit ihm gemacht. Aber die Frage ist, folgen wir diesem Hirten? Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ich mit diesem Psalm die interessantesten, bewegendsten Erlebnisse gemacht habe, gerade auch bei Krankenbesuchen oder an Sterbebetten. Ich besuchte eine Frau, die war eigentlich sehr dement. Und wenn ich nicht sang, sie kannte auch alle geistlichen Lieder, wenn ich sage, sagen sie immer, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, das ist ja, in einer Demenz geht oft manchmal alles durcheinander. Ich beschreibe das bewusst so, weil das war für mich also ein Phänomen. Dann haben wir wieder ein geistliches Lied gesungen, das sangen sie mit. Und dann habe ich ihr ein Bibelwort gesagt und ich habe das, man kennt ja auch manche Bibelverse auswendig, habe dann jetzt nicht extra mein Neues Testament oder die Bibel ausgezogen und habe das so auswendig gesagt und wollte sie damit trösten und wollte sagen, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das wollte ich ihr so rübergeben. Und dann unterbrach sie mich. Ich sehe sie heute noch vor mir. Sie unterbrach mich, zeige ich mir und sagt, und sie folgen mir. Das hatte ich vergessen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hatte ich vergessen beim auswendig Zitieren. Und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein, zwei Tage später ist sie heimgegangen. Sie kannte den guten Hirten. Aber wie gesagt, diese Begegnung, das war so für mich so wie ein Vermächtnis. Und deswegen will ich das auch heute Abend noch anschließen. Und sie folgen mir. Nicht vergessen. Nicht sich nur trösten zu wollen mit der Tatsache, dass der Hirte mich kennt, sondern dass ich ihm auch folge. Deshalb möchte ich auch eine zweite Frage stellen nachher. Eine zweite Personengruppe ansprechen, die vielleicht schon länger unterwegs sind, denen deutlich geworden ist, ja, ich will mich ganz neu diesem Herrn zur Verfügung stellen. Nicht nur, dass ich ihn kenne, sondern ich will ihm auch folgen. Denn was hat es für einen Sinn zu jammern über all die Ängste in dieser Welt oder auch in unserem Leben, wenn wir uns nicht dem anvertrauen, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das wäre doch so ähnlich, als wenn wir in Schwerin auf dem Bahnhof stehen und sagen, ich komme nicht nach Berlin. Ja, wenn wir nicht einsteigen in den Zug, der nach Berlin fährt. Und was nützt es, wenn wir uns aufhalten bei unseren Ängsten, bei unserem Leid im persönlichen Leben oder Umfeld oder in dieser Welt, wenn wir uns nicht dem guten Hirten anvertrauen, ihm unser Leben übereignen und ihm folgen. Dazu möchte ich uns einladen. Amen.